Nie haben diese Schurken an euch, an Deutschland gedacht, sondern immer nur an sich. Nie hat ein Volk grausamere Herren gehabt. Machthaber, die erbarmungsloser darauf bestanden, dass Land und Volk mit ihnen zugrunde gehen. Sollen sie nicht mehr sein, so soll es ein Deutschland überhaupt nicht mehr geben.
Thomas Mann in einer der zahlreichen, sehr deutlichen Ansprachen, mit denen er sich über den Rundfunk, über die BBC, ans deutsche Volk gewandt hat, um seinen Leuten aus der Ferne ins Gewissen zu reden gegen Hitler. Bei mir ist jetzt die Autorin Meli Kiak, denn sie hat diese Rundfunkansprachen gerade neu rausgebracht mit einem Vor- und Nachwort. Darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen hier auf Radio 3, Meli Kiak.
Hallo, guten Tag.
Wie sind Sie denn diesen Ansprachen von Thomas Mann das erste Mal begegnet?
So ganz genau kann ich Ihnen das gar nicht beantworten. Ich weiß seit vielen, vielen Jahren, vielleicht seit 10 oder 15 Jahren, dass Thomas Mann neben seinem Prosawerk auch Rundfunkansprachen während des Zweiten Weltkrieges aus Amerika an die Deutschen gesendet hat. Ich wusste, dass das stattgefunden hat, aber ich war mir nie über den Umfang im Klaren. Also ich wusste nicht, dass es 59 Stück sind, dass er als einziger Deutscher während der gesamten Kriegszeit sich direkt an die Deutschen auch gewandt hat. Ich habe dann vor einigen Jahren immer mal gedacht, man müsste mal auf den Fischer Verlag zutreten, herantreten und darum bitten, dass diese Rundfunkansprachen erneut herausgegeben werden. Und das wäre jetzt eine längere Geschichte, aber durch einen unglaublich glücklichen Zufall wurde ich gefragt, an diesem Projekt mitzuwirken und habe beglückt und auch dankbar angenommen.
Also wir haben ja gerade einen kleinen Ausschnitt gehört. Wie finden Sie denn diese Reden beeindruckender, wenn man so will, gelesen oder gehört?
Ach, ich würde das ehrlich gesagt gar nicht trennen wollen. Ich finde den Umstand, dass Thomas Mann, also der Autor der Buddenbrooks, des Zauberwerks, der Josef-Romane, der Literatur-Nobelpreisträger, dass er also neben diesem unglaublich umwerfenden und sagenhaften Prosawerk auch noch ein politischer Autor war, das finde ich so bemerkenswert. Und auch die Tatsache, dass, wie ich eben schon sagte, dieser Umfang der Reden und auch der Inhalt dieser Reden meiner Ansicht nach auch in Kreisen von Schriftstellern, Journalisten, Publizisten, sogar Germanisten und Literaturwissenschaftlern viel zu wenig bekannt ist. Allein das finde ich so bemerkenswert. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, das fiel mir als allererstes auf, dass der Schriftsteller der Freiheit, so möchte ich es mal sagen, ja, also der Schriftsteller dieser wunderbaren dichterischen Welt und der Schriftsteller der Diktatur, das sind zwei unterschiedliche ästhetische Stimmen. Also der Thomas Mann in den Rundfunkreden ist kämpferisch, er ist wütend, er ist unglaublich polemisch, ja beleidigend, hetzend gegen Hitler und alle Machthaber, Göring, Himmler. Und das ist ein solcher ästhetischer und auch formaler Gegensatz zu dem, wofür wir ihn kennen, was er eigentlich in seiner Prosa ist. Also opulent, barock. Ja, ich möchte fast sagen parfümiert, ja, noch eine Schleife und noch eine Wendung und jede Porzellantasse wird beschrieben. Und dann dagegen dieser politische Autor, hart und gnadenlos, das ist ein unglaublicher Gegensatz. Aber ich glaube, das ist nicht nur Thomas Mann spezifisch, das betrifft alle Schriftsteller, die irgendwann von Krieg, Verfolgung, Exil betroffen sind. Es verändert ihre Mittel, ihre schriftstellerischen Mittel, ihre Sprache. Und das greift tief ein in das Werk. Also die politischen Zeitläufe schreiben, wenn sie so wollen, das Werk mit.
Sie haben jetzt selber gerade schon gesagt, dass es eben wirklich bedauerlich ist, dass die Reden nicht bekannter sind. Ihr Buch sorgt jetzt sicherlich dafür, dass sie etwas bekannter wieder werden. Thomas Mann berichtet selbst von Hörerreaktionen, die ihn auf Umwegen erreicht haben. Weiß man denn, oder wissen Sie, wie breit war der Hörerkreis? Und wissen wir, wer ihn damals gehört hat?
Nein, das wissen wir leider ganz genau nicht, weil es ja nicht gemessen werden konnte, weil es erstmal diese Möglichkeit nicht gab und weil auch der Übertragungsweg so kompliziert war. Also er hat aus Los Angeles jeden Monat, Sie müssen sich das vorstellen wie eine Radiokolumne, hat er sich jeden Monat an die deutschen Hörer gewandt. Der Band heißt auch deshalb Deutsche Hörer, weil jeder Text, jede Rundfunkansprache, die er auch selber eingesprochen hat, mit Deutsche Hörer begann. So wendete er sich also an seine Landsleute. Und das wurde über den Ozean an die BBC gekabelt und die BBC hat das über ihr deutsches Auslandsprogramm in die Rundfunkgeräte zu den Menschen gesendet, wenn sie ein Rundfunkgerät hatten und das eingeschaltet haben. Und in Schweden zeitgleich wurden zweimal diese Reden auch auf Deutsch gedruckt und auch ebenfalls auf sehr komplizierten Wege nach Deutschland hinein importiert. Das war natürlich unglaublich riskant, wenn man so eine Abschrift dieser Reden in der Hand gehalten hätte. Aber natürlich war es rein technisch jedem Deutschen im Krieg möglich, den BBC einzuschalten und diese Kolumnen oder Radioansprachen, nennen wir das noch so in der alten Sprache, anzuhören. Und das Gefährliche, naja, vielleicht will ich nicht das Gefährliche sagen, aber das Aufsehenerregende ist, dass Sie müssen sich vorstellen, es gab damals kein Internet, die Übertragungswege von Nachrichten waren sehr viel weiter. Thomas Mann hat auf der anderen Seite der Welt, möchte ich jetzt mal poetisch sagen, den Deutschen erzählt von ihren eigenen Gräueltaten, die sie veranstaltet haben. Er hat schon 1941 und 1942 angefangen, davon zu erzählen, von den Vernichtungslagern, von den Probevergasungen, von den Erschießungen von Polen oder von Juden, holländischen Juden. Und die Frage ist natürlich, wie konnten, wenn wir uns erinnern daran, wie nach dem Krieg sozusagen mit dem Holocaust oder der Vernichtung der Menschen umgegangen wurden, die ja alle mal gesagt haben, wir wussten nichts. Wie konnte Thomas Mann auf der anderen Seite der Welt davon Kenntnis erlangen und das zu den Deutschen selber übertragen? Und ich glaube ein bisschen, um vielleicht auch an Ihre Frage anzuknüpfen, so wenig bekannt. Manchmal dachte ich mir, ja, vielleicht war nach dem Krieg dieses Erbe von Thomas Mann, wurde so wenig hervor- oder hochgehalten, weil dann die Geschichte davon, nichts gewusst zu haben und unschuldig gewesen zu sein, weil die dann einfach nicht mehr gestimmt hätte.
Genau, man fragt sich, wenn man das hört, hat man ihn nicht gehört oder ihm nicht zugehört oder einfach nicht geglaubt oder wollte man es dann einfach nicht mehr wissen.
Ich glaube, letztere beiden, was Sie gesagt haben. Man will es nicht glauben, man kann es nicht glauben, man will damit nichts zu tun haben. Bedenken Sie auch, wie sehr er... Heute würde man Shitstorms dazu sagen, also alle, die im Reich blieben. Man hat ihm so übel genommen, dass er gegangen ist und man hat diese Rundfunkansprachen nicht als Aufforderung an den Widerstand und als glühendes demokratisches Bekenntnis verstanden, sondern man meinte, er hätte den Mund zu halten. Also erstmal hat man ihm übel genommen, dass er gegangen ist. Dabei muss man wissen, man hat ihm die Staatsbürgerschaft weggenommen. Er wurde für vogelfrei erklärt vom SS-Obersturmbannführer Heydrich persönlich als judenfreundlich eingestuft. Er musste sozusagen das Land verlassen. Das hat man ihm übel genommen, dass er nicht geblieben ist. Und dann hat man gesagt, ja, von den Logenplätzen her über die Deutschen zu hetzen und zu urteilen, das sei das Niedrigste gewesen. Und auch, man hatte mal so eine kleine Umfrage, haben die amerikanischen Alliierten gemacht und gefragt, wie denn die Deutschen, wie die Befragten das finden würden, wenn Thomas Mann nach Deutschland zurückkehren würde. Und die Mehrheit hat gesagt, davon halten sie gar nichts, das wollen sie nicht. Und insofern, man hat das eben nicht so gerne, wenn man sich schuldig macht und jemand einen für schuldig befindet. Und das hat Thomas Mann in diesen 59 Ansprachen zunehmend von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gemacht. Er hat die Deutschen ja eigentlich... war die Intention einer jeden Rundfunkansprache, hört auf, geht nicht mit.
Sie nennen Thomas Mann in Ihrem Vorwort einen Helden.
Ja, ich muss selber ein bisschen lachen, Sie lachen auch, ja. Ja, es ist vielleicht auch nicht mehr so üblich. Ich möchte Ihnen das so beantworten. Ich habe das in meinem Vorwort und auch später in meinem Nachwort nochmal auch ganz ausführlich begründet. Wissen Sie, ich glaube, wenn man verfolgt wird und von den Verfolgungen auch benannt wird, dann ist es unglaublich selbstverständlich, dass man gegen Hitler war, dass man den Nationalsozialismus nicht gewollt hat, dass man ihn abgelehnt hat. Aber jemand wie Thomas Mann hätte, wie Millionen Deutsche auch und wie viele andere Autoren und Intellektuelle übrigens auch, er hätte sich nicht schon als Adolf Hitler in München in den Bierkellern seine Hetzreden gehalten hat und den NSDAP sozusagen überhaupt gar keine Zustimmungswerte gehabt hätte. Die war ja da noch nicht gegründet. Aber es war sozusagen eine Bewegung. Da hat Thomas Mann schon aufbegehrt und hat begriffen, dass das, so wie die reden, zunächst einmal war das eine ästhetische Entscheidung, wogegen sie hetzen, gegen die Intellektuellen, gegen die Universitäten, gegen die schönen Künste und all das. Er hat es sozusagen persönlich genommen, das, was die Nationalsozialisten angestrebt haben, was Hitler gewollt hat. Aber er hätte das erstmal nicht machen müssen. Er war Deutscher, er war Christ. Er wurde damals auch nie gesehen als der Ehemann einer Jüdin übrigens, weil die Familie, in die er eingeheiratet hat, selber ihr Judentum nicht praktiziert hat und sich als solche auch nicht verstanden haben. Also er hätte den Mund halten können. Aber er hat das getan aus Menschlichkeit heraus. Also weil er lebensbejahend war. Und das hat er in seinen Rundfunkansprachen auch immer gesagt. Er hat gesagt, der Nationalsozialismus ist menschheitsfeindlich und es ist dem Leben nicht zugewandt, sondern dem Tod und der Vernichtung. Und das hat er von Anfang an begriffen. Er, der er so wunderbar in so reichen, unvorstellbar vermögenden Verhältnissen gelebt hat, der sich alles leisten konnte, der ein Star war, der international und national absolute Anerkennung bekommen hat. Und deswegen finde ich, dass dieses Heldentum als jemand, der erstmal nicht angesprochen ist von der
Genau.
Stigmatisierung oder
Nicht
Diskriminierung,
zur
sich auf die
Opfergruppe.
Seite der Stigmatisierten zu stellen, das finde ich absolut heldenhaft.
Ja, jetzt würde mich noch interessieren, ist Ihnen Thomas Mann im Jetzt und Heute ein Trost oder eine Mahnung oder vielleicht sogar beides?
Ich würde sagen, beides und ein ganz, ganz großes Vorbild. Also wie ein großer Bruder thront er mit diesem Werk, also mit dem ganzen Werk, auch mit seinen politischen Verwirrungen und seinen politischen Korrekturen, steht er für mich wirklich über allem und glänzend und vorbildhaft.
Millie Kiak, vielen Dank für dieses Gespräch. Das Buch, Ihr Buch, Thomas Mann, Deutsche Hörer, ist beim Fischer Verlag erschienen und ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Danke für Ihr Interesse.
Ja, und das Gespräch mit Millie Kiak haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgenommen und da wussten wir noch nicht, dass die Autorin den diesjährigen Heinrich-Mann-Preis verliehen bekommen wird. Das hat die Akademie der Künste jetzt mitgeteilt. Sie sei, so die Jury, zu einer wichtigen intellektuellen Stimme der deutschen Gesellschaft geworden. Im März findet die Verleihung in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin statt. Der Heinrich-Mann-Preis ist mit 10.000 € dotiert. Wir gratulieren also jetzt.